Sportfahren wirklich.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mein Herz bellt, das Interview. Schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Vielleicht trägst du dich mit dem Gedanken, dass ein Hund in deine Familie kommen soll, oder du bist alleinstehend und möchtest dir gerne einen Hund holen. Gegen diesen Gedanken ist überhaupt nichts einzuwenden. Das Einzige, was wichtig ist es realistisch, dass ein Hund sich in deiner aktuellen Lebenssituation wirklich wohlfühlt. Kannst du dem Hund ein artgerechtes Leben ermöglichen? Das ist eine Frage, die solltest du dir auf jeden Fall stellen, wenn du ein echter Hundefreund bist. Und warum das so wichtig ist und was hinter dieser, naja, kann ich einem Hund ein artgerechtes Leben führen, Frage noch alles steckt, das bespreche ich heute mit Jana Hoger. Und ich freue mich wahnsinnig, Jana, dass du dir die Zeit genommen hast. Bitte stell dich und deine Organisation doch einmal vor.
Danke erstmal auch von mir, liebe Anja, dass wir heute die Zeit und Möglichkeit haben, über das wichtige Thema zu sprechen. Ich stelle mich ganz kurz vor. Ich bin Jana Hoger, bin bei PETA Deutschland seit mittlerweile 5 Jahren für den Bereich der tierischen Mitbewohner zuständig. Das heißt, ich kümmere mich um Fälle von Tierquälerei, die wir gemeldet bekommen. Ich mache ganz viel Aufklärungsarbeit im Bereich von Haustieren, den sogenannten Haustieren. Das heißt, vom Hamster übers Kaninchen, Meerschwein bis auch hin zum Hund. Wichtiges Thema, weil einfach sehr, sehr viel auch bei uns hier in Deutschland in der sogenannten Heimtierhaltung noch immer schief läuft. Gerade wenn man sich vorstellt, Kaninchen, die in kleinen Käfigen gehalten werden, Hunde, die mit tierschutzwidriger Zubehör geführt werden, deren Verhalten nicht richtig gedeutet wird, deren Stresssignale vielleicht übersehen werden oder die unter schlimmsten Bedingungen eben ein Leben führen müssen. Und da ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns mit unserer Arbeit einsetzen. Ich bin sehr, sehr froh auch darüber, dass ich diesen Part hier habe bei PETA, dass ich mich um die tierischen Mitbewohner kümmern darf. Zusätzlich mache ich noch bei uns das Projekt PETA Helps Romania. Das ist unser karitatives Tierschutzprojekt in Rumänien. Da bin ich stellvertretende Projektleitung und das Projekt läuft mittlerweile seit 4 Jahren. Das heißt, wir haben da vor Ort eine Kastrationskampagne, die mobil ist. Das heißt, wir gehen immer wieder in unterschiedliche Landkreise, kastrieren da. Wir haben ein Schulprojekt und stehen eben auch mit der Politik vor Ort in Verbindung, um das System Hund in Rumänien zu verändern, was ganz, ganz wichtig ist. Genau. Das ist mein Arbeits- und Themenkomplex, mit dem ich mich eigentlich an 365 Tagen im Jahr beschäftige, weil es einfach auch ja, ein ganz großer Teil von meinem Leben ist. PETA als Organisation ist vielleicht den meisten Menschen ist ein Begriff, trotzdem kurze Erklärung. Es steht für PETA of the Ethical Treatment of Animals. Und wir setzen uns...
Meinst du auf Deutsch, wenn ich dich einmal um eine Übersetzung bitten darf?
Menschen für den ethischen Umgang mit Tieren. Das heißt, wir setzen uns für die Rechte von allen Tieren ein. Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, unsere Stimme auch für diejenigen zu erheben, die in unserer Gesellschaft einen sehr, sehr geringen Hörwert haben. Tiere, die beispielsweise in Tierversuchen eingesetzt werden, die in der sogenannten Nutztierhaltung Tag für Tag ausgebeutet und auf schlimmste Weise auch umgebracht werden. Wir setzen uns für Tiere ein, die in der Unterhaltungsbranche eingesetzt werden, die für die aus Kleider oder die aus denen Kleider gemacht werden. Also es sind ganz, ganz viele unterschiedliche Themenkomplexe. Und ja, das ist unsere Arbeit Tag für Tag, die Rechte der Tiere voranzubringen, unsere Stimme den Tieren zu geben und gerade auch denen zu geben, die eben oftmals nicht gehört werden.
Jetzt geht es ja heute tatsächlich bei Mein Herz bellt geht es zu 99,9% immer um Hunde. Und darum geht es natürlich auch heute. Und da würde ich ganz gerne auch direkt einsteigen, nämlich aufgrund auch deiner Erfahrung und das, was du jetzt schon hast anklingen lassen, kann man sagen, es gibt Grundvoraussetzungen, ich mag das Wort jetzt nicht so gerne, aber mir fällt gerade auch kein anderes ein, es gibt Grundvoraussetzungen oder Grundbedingungen, die erfüllt sein müssen, nicht sollten, sondern die erfüllt sein müssen, damit ein Hund zu jemandem vermittelt wird. Wir reden jetzt mal gar nicht darüber, ob das eine Vermittlung aus dem Tierschutz ist oder eine Vermittlung vom Züchter, sondern gibt es da einfach Grundpfeiler, die unerschütterlich gegeben sein müssen, damit das überhaupt funktioniert?
Als Mensch, wenn ich jetzt sage, ich möchte ein Tier, ein Zuhause oder gerade auch einem Hund ein Zuhause schenken, dann ist sicherlich ganz, ganz wichtig oder auch eine Grundvoraussetzung, dass ich mir im Klaren darüber bin, dass es eine Verantwortung ist und eine Bindung ist, die ich für viele, viele Jahre eingehe. Das heißt, es ist keine kurzfristige Sache, sondern da geht es darum, kann ich mich für die nächsten 10, oftmals auch 20 Jahre um diesen Hund, der dann auch irgendwo mein Familienmitglied ist, mein Partner ist, kümmern? Habe ich Zeit? Habe ich ausreichend mir Gedanken gemacht, wie ich es finanziell stemmen kann? Sind alle Familienmitglieder mit der Aufnahme von dem Hund einverstanden? Lebe ich beispielsweise in einer Mietswohnung? Habe ich das mit dem Vermieter abgeklärt? Das sind ganz, ganz wichtige Punkte. Und natürlich die Zeit, habe ich die Zeit, Tag für Tag mich um den Hund zu kümmern? Bin ich auch bereit, bei Regenwetter, wie es heute ist, mit dem Hund rauszugehen. Das gehört dazu. Und eben auch nicht nur kurz rauszugehen, sondern sich wirklich ausreichend drum zu kümmern. Das sind so, glaube ich, die Grundpfeiler, die man setzen kann und um die man sich auch vorab ausreichend Gedanken machen sollte.
Das heißt, das Thema Zeit. Zeit sowohl an täglicher Zeit, die ich meinem Hund zukommen lassen kann, Zeit über Jahre gerechnet, nämlich die Lebenszeit, die der Hund bei mir in der Familie oder allein als Einzelperson, wenn ich eine Einzelperson bin, verbringe. Ganz wichtig, der Wohnbereich, ist es Eigentum, brauche ich in Anführungsstrichen die Zustimmung aller Familienmitglieder, das hattest du ja auch gesagt. Das heißt, wenn ich alleine ein Hundemensch bin in einem Katzenhaushalt, soll vorkommen. Wäre vielleicht aber nicht unbedingt die passende Konstellation. Wohne ich zur Miete, muss ich unbedingt die Einwilligung des Vermieters einholen und auch mal überlegen, ob ein Hund in einem, weiß ich nicht, 10-stöckigen Gebäude mitten in der Innenstadt von, ich sage jetzt einfach mal München oder von mir aus auch, keine Ahnung, Hamburg, ob das sinnvoll ist. Mhm. Und ein ganz, ganz wichtiger Faktor tatsächlich auch der monetäre Faktor, sprich Geld. Ein Hund kostet Geld und der kleinste Bereich davon dürfte wahrscheinlich die Anschaffungskosten sein und auch das Futter. Aber wenn ein Hund mal krank wird, dann, ja, dann kann das ganz schnell ganz teuer werden. Und das muss man sich wirklich überlegen, ob man dieses Päckchen in Anführungsstrichen stemmen kann, nicht nur stemmen möchte, sondern man muss es ja stemmen können. Und erst dann sollte man sich wahrscheinlich überlegen, was für einen Hund überhaupt passt. Richtig.
Genau, ja, absolut, total wichtig. Gerade auch, was das, sag ich mal, Finanzielle betrifft, wenn du sagst Tierarztkosten, da gibt es natürlich Möglichkeiten, sich vorab dann auch zu entscheiden, mache ich zum Beispiel eine Versicherung, eine Krankenversicherung für meinen tierischen Mitbewohner, dass man da einfach ein bisschen sicherer auch sein kann. Aber das ist extrem wichtig, gerade eine OP oder lass es ein Unfall sein, der einfach passieren kann. Oder es kann ja auch, kennen wir Menschen ja von uns selber auch, kann sein, wir werden krank und brauchen dann wirklich auch längerfristig Hilfe. Und da kann es sich absolut lohnen, einfach auch dann zu sagen, ich guck mal, was ich für eine Tierversicherung mehr beispielsweise dann abschließe.
Ist denn jetzt ein Unterschied, ob ich mir als Familie, sag ich mal, also alle sind einverstanden, wir möchten einen Hund in die Familie hole oder ob ich alleinstehend bin, soll es auch geben, das soll auch überhaupt keine Wertung sein, ob ich mir da einen Hund hole. Ist das tatsächlich ein Unterschied in der Art, dass man da vielleicht an unterschiedliche Dinge denken sollte, wenn man sich für einen Hund entscheidet?
Auf alle Fälle. Ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, gerade in der Familie natürlich auch zu schauen, welcher habe ich vielleicht auch Kinder, welcher Hund passt denn zu meiner Familie, was für einen Charakter hat der Hund, welche Möglichkeiten habe ich vorab, den Hund kennenzulernen, das sollte immer ausreichend passieren. Das ist, wie gesagt, eine Entscheidung für viele, viele Jahre, das heißt, ich muss mir in Ruhe überlegen, welchen Charakter hat er, welches Verhalten zeigt der Hund, verängstigen ihn vielleicht auch Kinder, verängstigen ihn Trubel, der um mich herum passiert, dann ist dieser Hund vielleicht eher geeignet für eine Person, die ein etwas ruhigeres Leben hat. Der Vorteil in der Familie ist sicherlich, dass viele Menschen oftmals zu Hause sind. Das heißt, wenn ich jetzt alleinstehend bin, muss ich natürlich gucken, wie mache ich es? Kann ich den Hund mit zur Arbeit nehmen? Was ist, wenn mit mir mal was passiert, wenn ich mal ins Krankenhaus muss? Wenn ich irgendwie übers Wochenende wegfahren möchte und den Hund nicht mitnehmen kann. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig, sich vorab zu überlegen, welche Optionen habe ich? Kenne ich vielleicht jemanden in meiner Familie, im Freundeskreis, an den ich den Hund auch gewöhnen kann, dass er sich eben dort auch wohlfühlt, dass es eine Bezugsperson ist, zu der der Hund auch mal gehen kann, wenn ich wirklich Hilfe brauche oder mal einen Termin habe, bei dem ich den Hund nicht mitnehmen kann. Das sind natürlich Dinge, die man sich vorab überlegen sollte. Und als Familie haben wir da natürlich vielleicht oder hat man da den Vorteil, dass dann doch vielleicht mal eher jemand zu Hause ist, man sich die Arbeit auch oder die Aufgabe mit dem Hund sie aufteilen kann.
Das heißt also, mittlerweile weiß man das wahrscheinlich, dass mein Herz für Tierschutz Hunde schlägt. Gibt es denn da dann die passende Kombination oder habe ich dich jetzt richtig verstanden, dass das ganz individuell von jedem Hund abhängig gemacht werden muss, ob dieser Hund vielleicht besser tatsächlich nur zu einer Einzelperson kommt und da tatsächlich vielleicht sogar entschieden werden muss, besser noch zu einer Frau oder lieber zu einem Mann. Oder aber dieser Hund ist in Anführungsstrichen, ja, ich sage jetzt mal familientauglich, sondern wirklich der mag Menschen. Es soll ja Hunde geben, die total menschenbegeistert sind. Und Willimi liebte Menschen, jeden Menschen. Und da ist es immer dann eine individuelle Entscheidung, richtig?
Absolut individuelle Entscheidung. Vor allem da lege ich wirklich jedem Menschen ans Herz, dass man im Tierheim, gerade auch im lokales Tierheim, Tierschutzverein gibt es ja eigentlich bei jedem ums Eck, dass man sich da die Zeit nimmt, hingeht, mit dem Personal dort sich unterhält, dass man so ein bisschen auch was von seinem Leben preisgeben kann, dass man mit den Tierheimmitarbeitern beispielsweise oder mit den vom Tierschutzverein sprechen kann, welcher Hund könnte denn passen? Man hat ja oftmals vielleicht auch eine Vorstellung oder ja, manche Menschen wollen eine spezielle Rasse, aber da ist es so, dass man eben nicht davon ausgehen kann, wenn ich diesen Rassehund habe, dass der dann auch 100% sicher zu meiner Familie oder familientauglich ist. Das hat man ja ganz, ganz häufig, dass die Menschen denken, ja, aber der Golden Retriever ist doch immer so. Und dann denkt man, nein, auch der Golden Retriever kann die oder jenes Verhalten zeigen und vielleicht doch nicht irgendwie in die Familie passen oder doch kein Wasser mögen. Und da ist es ganz, ganz wichtig einfach, dass man sich in Ruhe Zeit nimmt, in Ruhe eben dann auch beispielsweise dann mit dem Hund Gassi geht im Tierheim und sich wirklich langsam kennenlernt. Und dann kriegt man eigentlich, finde ich, auch immer ein ganz gutes Gefühl, passt es zu mir, kann ich mir wirklich auch diese Aufgabe vorstellen und dann kommt es zu einer Adoption, die dann das Leben sicherlich mit verändert und ganz, ganz wundervoll ist.
Jetzt die Frage, das hattest du gerade angesprochen, Jana, Rassehunde, es gibt Rassehunde, die haben die Rassebeschreibung schlicht und ergreifend wohl noch nicht gelesen. Mischlinge, die halt ganz, ganz viel Gutes aus den einzelnen Rassen vielleicht sogar verbinden. Dann gibt es natürlich noch einmal, das wäre jetzt der Bereich Rasse, dann gibt es ja auch noch einmal das Thema Alter. Welcher Hund, wie passt welcher Hund denn am besten wohin? Also ein Welpe, viele sagen ja, ich möchte einen Welpen haben und dann werden, so ist zumindest meine Erfahrung leider, oftmals die etwas älteren Hunde oder die Senioren sogar, die werden einfach übersehen. Mhm. Und wie denkst du, wie sollte man da vielleicht umgehen? Weil ich kann es auf einer Seite verstehen, jeder, der Hunde als Familienmitglied hat und der Hund geht über die Regenbogenbrücke, man geht immer ein bisschen mit. Ein Teil des Herzens geht immer mit. Und ich kann auf der einen Seite verstehen, dass die Leute sagen, der ist ja jetzt schon 10 Jahre alt, also wahrscheinlich werde ich den jetzt nicht noch 100.000 Jahre haben. Auf der anderen Seite, niemand weiß, wie viele Jahre dieser Hund ja noch zu leben hat. Und ja, ich habe auch schon einen Jungspund mit 10 Monaten verloren.
Ja, ich auch.
Ja, so. Das heißt, wie würdest du das einschätzen? Wonach sollte man, das ist so ein blödes Wort, aber wonach sollte man sich denn vielleicht mal den Hund aussuchen, jetzt im Bereich auf Alter gesehen?
Ich verstehe es wenn Menschen sagen, sie trauen sich nicht zu oder für sie ist die Entscheidung sehr, sehr schwierig, wenn sie einen älteren Hund aufnehmen. Aber was ich aus eigener Erfahrung, ich habe eine 16 Jahre alte Hündin, erzählen kann, ist, dass es einfach ganz, ganz wundervoll ist, auch eine wundervolle Erfahrung ist, einen etwas älteren Hund vielleicht auch die Chance zu geben, ein neues Zuhause zu finden, weil gerade auch die Hunde irgendwo schon in ihrem Leben stehen, da muss man nicht mehr ganz vorne anfangen, die kommen nicht nur in die Pubertät und nehmen die Wohnung auseinander, kann natürlich auch passieren, aber grundsätzlich sind es einfach Hunde, die ganz anders im Leben stehen. Und ich finde es ganz, ganz wundervoll, auch einen älteren Hund einfach noch vielleicht auch seinen letzten Lebensabschnitt zu begleiten. Natürlich liegt es vielleicht nicht jedem Menschen. Ich weiß auch selber, das ist natürlich für einen selber auch eine Herzensgeschichte, die nicht leicht ist, weil man sich irgendwann mit der Thematik beschäftigen muss, Abschied zu nehmen. Und das ist sicherlich für jeden Hundehalter eine sehr traurige und ja auch wirklich eine Erfahrung, die man nicht unbedingt bräuchte. Aber natürlich gibt es auch andere Hunde im Tierheim, die auch ein Zuhause suchen, vielleicht einen mittelalten Hund, vielleicht einen zweijährigen Hund, wie auch immer. Da, ich denke, da hilft es wirklich, sich die Zeit zu nehmen, mit der Familie zu schauen. Wenn ich mich für einen Welpen entscheide, dann muss ich mir auch darüber klar sein, dass ich dann wirklich in eine Welpengruppe gehen sollte, dass ich wirklich mit dem Hund auch dran arbeiten muss, dass er Sozialverhalten weiter ausprägen kann, dass er mit anderen Hunden in Kontakt kommt. Und da lohnt es sich wirklich dann auch in eine Hundeschule zu gehen. Ich finde immer, es lohnt sich eigentlich mit jedem Hund in eine Hundeschule oder auch ein bisschen was an Training zu machen oder zu gehen. Aber ein Welpe bedeutet natürlich auch ganz, ganz viel Arbeit. Also das ist nicht, dass man dann denkt, ach ja, da kommt so ein kleiner, süßer Welpe, der sieht niedlich aus und es funktioniert alles gut. Das ist eine riesengroße Arbeit. Ich habe immer mal wieder auch Pflegehunde bei mir zu Hause, auch mal Welpen. Und da denke ich mir jedes Mal irgendwie nach 2-3 Tagen, Wahnsinn. Man vergisst sehr, sehr schnell, aber es ist richtig, richtig viel Arbeit. Man muss ständig rausgehen. Die sind noch nicht stubenrein. Die haben richtig viel Power. Und da muss man sich natürlich drüber im Klaren sein, bevor man den Hund aufnimmt, dass da auch mit einem Welpen sehr, sehr viel Arbeit auf einen zukommt.
Jetzt habe ich schon öfters gehört, ich möchte ja jetzt einen Hund haben und auch die Umstände, nenne ich das jetzt mal, sind alle positiv gegeben, also das ist alles abgeklärt, aber ich traue mir einen Hund aus dem Tierschutz nicht zu, das sind ja alles Hunde, die eine Vorgeschichte haben und deswegen würde ich wahrscheinlich eher zu einem guten Züchter gehen. Mhm. Es gibt, das muss ich fairerweise sagen, ich kenne 2 wirklich gute Züchter, 2. Das ist aber dann auch schon alles und von den 2 hat einer aufgehört. Also kenne ich jetzt eigentlich nur noch einen. So, das heißt, diese Befangenheit oder Angst, vielleicht mit einem Hund, den man sich aus dem Tierschutz holt, überfordert zu sein, die ist wohl bei vielen so im Kopf. Ich will das auch überhaupt nicht als positiv oder negativ bewerten, sondern nur, dass ich das schon des Öfteren gehört habe, dass eben diese Befangenheit Grund dafür war, einen Hund dann doch lieber bei einem Züchter zu holen. Mhm. Wie siehst du das oder was kannst du den Leuten dazu sagen, dass sie vielleicht doch einem Tierschutzhund dann, wenn denn der Hund in die Familie kommt, einem Tierschutzhund ein neues Zuhause geben?
Also was ich sehe, ich habe sehr, sehr viel mit Tierschutzhunden zu tun, lerne dadurch natürlich auch viele Hunde kennen, die teilweise von der Straße kommen, die ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben, natürlich auch vielleicht aus einer Tötungsstation gerettet worden sind, die vielleicht als Welpen ausgesetzt worden sind. Trotzdem finde ich, macht es immer einen ganz großen, entscheidenden Faktor aus, was der Hund erlebt, wenn ich den Hund hier kennenlerne, was für ein Verhalten der Hund mir gegenüber vielleicht auch zeigt. Wenn ich sage, ich habe wirklich Angst, einen Hund aufzunehmen, der ängstlich ist, dann verstehe ich das, weil es natürlich eine Aufgabe auch mit einem Angsthund zu leben, mit dem zu trainieren, das ist eine ganz andere Aufgabe als ein Hund, der aufgeschlossen ist, der vielleicht einem auch den Einstieg als Hundehalter einfach macht. Trotzdem gibt es im Tierschutz unglaublich viele tolle, aufgeschlossene, neugierige Vierbeiner, die alle unbedingt ein Zuhause brauchen. Ich finde es immer ganz, ganz wichtig zu sagen, dass gerade jeder Hund, der aus dem Tierheim adoptiert wird, auch einem anderen Vierbeiner wieder die Möglichkeit gibt, vielleicht gerettet zu werden, vielleicht aus dem Auslandstierschutz hier in Deutschland anzukommen, der dann eben nicht getötet wird in der Tötungsstation im Ausland, sondern hier in Deutschland die Chance hat auf ein liebevolles neues Zuhause. Und das ist, finde ich, sehr, sehr wichtig, dass man sich einfach Gedanken macht für jeden gekauften Hund. Nehme ich einem Hund im Tierschutz oder im Tierheim die Chance, ein liebevolles Zuhause zu finden? Deswegen ist es für mich sehr, sehr wichtig, auch zu unterstreichen, dass einfach es im Tierschutz ganz, ganz viele wundervolle Hunde gibt, die vielleicht natürlich auch Erfahrungen gemacht haben, aber nicht jede Erfahrung, wir kennen es von uns selber, die ich gemacht habe, prägt sich so auf mein Leben aus, dass ich als Mensch nicht mit anderen Menschen klarkommen oder, ne, also man muss so sagen, Hunde lernen sehr, sehr viel. Die lernen sehr, sehr schnell auch zu vertrauen. Die lernen sehr, sehr schnell auch einzuschätzen, wie wir Menschen mit ihnen umgehen. Und ich finde es immer beachtlich, muss ich auch sagen, auch bei Hunden, die sehr, sehr viel Schlimmes mitgemacht haben, wo man sich eigentlich denken müsste, wie kann der Hund jemals wieder Vertrauen zum Menschen fassen? Wie viele Möglichkeiten es da gibt, wie viele Möglichkeiten die Hunde dann eben auch uns Menschen geben, sie kennenzulernen und und dann wirklich auch ein schönes Leben miteinander zu führen.
Also ich sag mal, erfahrungsgemäß kann ich nur von mir jetzt sagen, unsere Nettie, weil du gerade die Tötungsstation angesprochen hast, die kommt tatsächlich aus einer französischen Tötungsstation und sie war 3,5, als sie kam und sie war verschüchtert und zurückhaltend. Sie war jetzt nicht unbedingt ängstlich, will ich jetzt so nicht sagen, aber sehr zurückhaltend und schüchtern. Und wir haben sie jetzt, sie ist 2016 gekommen, also wir haben sie jetzt 16, 14, knapp 6 Jahre, rechne mal noch nie meine Stärke. So, und ich sehe halt diese Entfaltung, nenne ich das mal, die ist wirklich aufgeblüht. Und der Umkehrschluss, dass man sagt, ich habe ja jetzt einen Hund von einem verantwortungsvollen Züchter, das muss schon gut gehen. Nee, Leute, das stimmt auch nicht. Ja, das ist der Hund, jeder Hund ist ein Individuum und ja, natürlich Genetik prägt, Aufzucht prägt, das prägt alles, aber das bedeutet nicht, dass wenn man einen Hund von einem Züchter kauft, dass da keine Probleme aufkommen. Also das wollte ich jetzt nur mal noch mal so am Rande bemerkt haben.
Absolut. Und wenn man sich überlegt, ist natürlich auch nicht jeder Züchter vielleicht mit dem Hund dann entsprechend die Erfahrungen macht oder der Hund nicht mit dem Züchter die Erfahrungen macht, die ein Hund vielleicht sonst machen sollte, wenn er unter guten Umständen aufwächst. Also ich sehe es ja sehr, sehr viel, was einfach für Missstände es auch gibt in Züchterhänden, in Vermehrern. Es gibt so unglaublich viele wirklich katastrophale Zustände auch bei Züchtern, auch hier in Deutschland. Man kann sich es oft nicht vorstellen, aber ich kriege es eben gerade auch durch unsere Arbeit sehr, sehr häufig mit, dass sehr viel auch schief läuft. Und von dem her glaube ich nicht, dass man sagen kann, ja, ich hole mir jetzt einen Hund vom Züchter und dann läuft alles gut, sondern auch da kann es einfach ein Hund sein, der vielleicht trotzdem eher ängstlich ist oder eher schüchtern ist und der dann natürlich auch da einfach ein Päckchen mit sich bringt.
Wenn man sich jetzt entschlossen hat, einem Tierschutzhund ein Zuhause zu geben, sich in Anführungsstrichen dann auch den Hund der Wahl ausgesucht hat, dann aber eine Absage bekommt, weil aus welchen Gründen auch immer, Vorkontrolle war nicht okay oder so, wie sollte man dann da als ich sag jetzt mal, Abgewiesener in Anführungsstrichen mit umgehen? Weil oftmals ist es vielleicht ja auch so und in gewisser Art und Weise kann ich es verstehen. Nicht gutheißen, das sind zwei Paar Schuhe. Verstehen schon, dass man enttäuscht ist, dass man jetzt diesen oder jenen Hund nicht bekommt. Wie kann ich denn dann trotzdem damit umgehen, wenn ich eine Absage vom Tierheim bekomme?
Ganz, ganz wichtig finde ich, dass man einmal nachfragt, was sind denn die Gründe? Warum passe ich vielleicht für euch jetzt vom Bild nicht? Oder woran hat es gehapert? Warum habt ihr das Gefühl, dass ich vielleicht noch nicht bereit bin, einen Hund aufzunehmen und sich dann diese Gründe auch wirklich zu Herzen zu nehmen? Ist es vielleicht begründet, weil ich vielleicht wirklich nicht die Zeit aufbringen kann, weil ich nicht die Möglichkeit habe, den Hund irgendwo anders unterzubringen, vielleicht auch finanziell mich gar nicht darum kümmern kann? Das finde ich sehr, sehr wichtig. Also ich finde, es gibt oft sehr, sehr gute Gründe, warum es vielleicht dann nicht klappt. Trotzdem finde ich auch, dass man es nicht aufgeben sollte, zu versuchen, auch über den Tierschutz einen tierischen Mitbewohner aufzunehmen. Das Schlimmste, was man tun kann in so einer Situation, ist, finde ich, übers Internet sich dann spontan einen Hund zu kaufen, anzuschaffen, wie auch immer, weil da ganz, ganz viel krimineller Handel dahinter steht und da kann ich wirklich nur jedem davor warnen. Also ich finde es eher wichtig, sich vorab dann irgendwie nochmal ja, mit dem Tierheim beispielsweise kurz zu schließen. Was war der Grund? Kann ich den Grund vielleicht aus dem Weg räumen und habe ich dann doch die Chance oder vielleicht mit einem anderen Hund die Chance, dass es besser passt?
Das heißt, die Absage sollte man auf jeden Fall erstmal bitte nicht persönlich nehmen, sondern ich gehe jetzt einfach davon aus, dass die Leute in den einzelnen Tierschutzvereinen immer im Sinne des Hundes entscheiden. Und du hattest das jetzt auch gerade schon angesprochen. Wenn ich mich beispielsweise für einen Hund entschieden habe und denke, boah, der ist toll, den möchte ich, mir aber vielleicht die Tierheim-Mitarbeiterin sagt, aufgrund dessen, was Sie mir erzählt haben, wie Ihr Leben aktuell abläuft und organisiert ist, wäre vielleicht dieser Hund besser geeignet. Dieser nicht, aber vielleicht dieser hier. Schauen Sie sich doch den mal an. Sollte ich mich dann darauf einlassen? Also ich kann das gut verstehen, wenn jemand sagt, oh, den will ich. Ja, und nee, den anderen will ich nicht. Also ich sag mal, da macht doch wahrscheinlich auch Sinn zu sagen, ja gut, die Tierheimleiterin oder die Tierheimmitarbeiterin, die kennt da ihre Pfleglinge schon besser. Und wenn sie sagt, vielleicht auch eher der Hund, sollte ich mich dann darauf vielleicht einfach mal einlassen und sagen, gut, dann schaue ich es mir zumindest mal an.
Fände ich total wichtig auch, dass man dann wirklich sagt, okay, gut, dann nehme ich mir die Zeit. Warum hat es nicht geklappt oder warum passt es vielleicht zu dem oder passe ich zu diesem Hund vielleicht besser? Gehe dann vielleicht mal in Ruhe Gassi, verbringe Zeit im Tierheim wirklich auch mit dem Hund, näher mich langsam an und merke dann ja vielleicht auch selber, Mensch, da ist eine ganz andere Bindung da oder vielleicht aus dem und dem Grund passe ich vielleicht wirklich als Mensch besser zu diesem Hund. Vielleicht ist es dann auch gar kein Hund, der mir empfohlen wird, sondern die Tierheimmitarbeiter sagen, Mensch, vielleicht wäre ein anderer tierischer Mitbewohner passender für dich. Kann natürlich auch sein, dass es gibt ja auch Kleintiere im Tierheim, Katzen in Tierheim, die allen zu Hause suchen. Da finde ich sehr, sehr wichtig, dass man sich einfach drüber unterhält, das Gespräch sucht und dann auch einfach versteht, wo sind die Gründe oder was sind die Gründe oder was ist auch vielleicht im Tierheim wichtig, was ich als Mensch mitbringen sollte, um ein Tier von dort zu adoptieren.
Jetzt hatten wir ja eingangs gesagt, einer der Grundpfeiler ist das passende Kleingeld, sage ich jetzt mal so lapidar. Bedeutet, ich muss arbeiten gehen. Weil sonst nur für nett aussehen kriegt man jetzt eigentlich weniger Geld. So, ne? Und nett aussehen, das ist mal im Auge des Betrachters. Ist ja jetzt mal egal. Aber Fakt ist, ich muss Geld verdienen, damit ich ja meinem Hund Lebensmittel zukommen lassen kann, Equipment, medizinische Versorgung. Das heißt, ich bin auf jeden Fall für einen Zeitraum X pro Tag außer Haus. Wie sollte denn dann der Tagesablauf gestaltet sein, dass ich auch noch arbeiten gehen kann, um eben Geld auch für meinen Hund zu verdienen?
Was ich schwierig finde, ist, wenn du sagen würdest, du gehst arbeiten und bist den ganzen Tag wirklich weg. Also da muss man sich überlegen, ich kann den Hund vielleicht echt nicht mitnehmen ins Büro, habe keine anderen Möglichkeiten, beispielsweise den Hund beim guten Nachbar oder Freunden, Bekannten unterzubringen, dann sollte man sich wirklich überlegen, ist der Zeitpunkt jetzt wirklich richtig für die Aufnahme von einem Hund? Und dann auch wirklich so fair entscheiden. Es geht ja nicht nur hier um mich und mein Leben, sondern es geht hier da ganz, ganz maßgeblich auch darum, einem anderen Leben ein schönes Leben zu gestalten. Und wenn der Hund, der sehr sozial ist, der einfach uns auch braucht oder auch einen Artgenossen uns vielleicht braucht, den bei mir zu Hause zu haben, der sitzt bei mir zu Hause 8 oder 10 Stunden alleine, dann ist es natürlich absolut nicht mehr artgerecht. Und da ist es einfach wichtig, dass man, wenn man die Möglichkeit vielleicht auch hat oder dass man sich überlegt, habe ich die Möglichkeit, den Hund mit ins Büro zu nehmen, habe ich die Möglichkeit, mittags nach Hause zu gehen und große Runden spazieren zu gehen, kürzer zu arbeiten, habe ich die Möglichkeit, Homeoffice zu machen. Es gibt ja heutzutage viele schöne Möglichkeiten, die man wahrnehmen kann. Kann man mit dem Arbeitgeber sprechen und sagen, das ist ein Hund, der sehr verträglich ist, der vielleicht auch im ganzen Büroalltag eine schöne Arbeitsatmosphäre schafft.
Nicht nur Bürohund, ne?
Total. Und das ist mittlerweile ja wirklich auch im Kommen, was sehr, sehr schön ist. Also für die meisten Hunde ist es eine tolle Möglichkeit, den Menschen über den Tag zu begleiten. Die finden es schön. Man muss natürlich gucken, dass der Hund auch im Büro dann einen entsprechenden Ruheplatz bekommt, dass er sich da auch zurückziehen kann, dass er nicht die ganze Zeit belagert wird von Kolleginnen und Kollegen, sondern dass da natürlich auch Rücksicht genommen wird auf den Hund. Aber man muss sich vorher überlegen, gibt es die Möglichkeit, mit dem Arbeitgeber wirklich sprechen, in Ruhe sprechen, den Hund langsam auch an den Büroalltag zu gewöhnen. Wenn ich nicht die Möglichkeit habe, den Hund mitzunehmen, es gibt mittlerweile ganz, ganz viele Hundetagesstätten, es gibt Gassigeher, es gibt Freunde, Verwandte, die vielleicht selber keinen Hund haben können, die aber gerne über Tag sich um einen Hund kümmern würden. Also es gibt viele Optionen, die man sicherlich hat. Aber das ist ganz, ganz wichtig, das vorher zu besprechen, vorher anzugehen und nicht erst dann, wenn der Hund da ist. Das habe ich auch gesehen, jetzt gerade in der Corona-Krise, wo es so aufkam, dass ganz, ganz viele Menschen sich unüberlegt einen Hund angeschafft haben. Und dann hieß es ja, ihr müsst jetzt wieder zurück ins Büro. Und dann standen die Leute davor vor dem Problem, was mache ich denn eigentlich mit dem Hund jetzt, der dann zu Hause sitzt? Und das ist natürlich für jeden Hund, der dann einen Großteil des Tages allein zu Hause verbringt, nicht schön.
Das heißt, ich kann es nachvollziehen, wenn man 8 Stunden arbeitet, man ist ja nicht nur die 8 Stunden, man ist 8 Stunden plus Pause plus An- und Abfahrt. Und da werden ganz schnell mal 10 oder 11 Stunden raus, weil in der heutigen Zeit, denke ich, kann es sich kaum jemand erleisten, pünktlich um 17 Uhr den Stift fallen zu lassen. Also das kann man mal machen. Dauerhaft sollte man das besser nicht machen, wird nicht gerne gesehen, ist einfach so. Mhm. Und das heißt, entweder ich habe eine Option, meinen Hund während der Zeit artgerecht unterzubringen. Also du hattest schon die Hundetagesstätte angesprochen, professionelle Gassigänger. Das heißt, derjenige oder diejenige bekommt einen Schlüssel, holt den Hund ab, geht zum vereinbarten Zeitpunkt mit dem Hund raus, vielleicht noch Mittagessen einrichten oder sonst irgendwas. Das heißt, da kommen natürlich auch Kosten auf mich zu, weil das macht keiner nur, weil er meinen Hund so toll findet. Es sei denn, es ist halt die Nachbarin oder der Freund oder sonst irgendjemand. Das heißt, das muss ich vorher auch abklären. Ja. Das heißt, das ist jetzt etwas, was jetzt noch sozusagen zum Orga-Bereich ist. Das gehört. Jetzt ist es ja so, was ist der Hund? Ist der Hund ein Mitläufer, Kindersatz, Familienmitglied? Die Bandbreite ist schier riesengroß. Wie stehst du dazu? Ist der Hund tatsächlich Familienmitglied? Sollte der Hund ein Kindersatz sein oder ist er nur Mitläufer, weil er soll ja auch Hund sein? Wie gehst du damit um, wenn dich das jemand fragt?
Für mich ist ein Hund schon ein Familienmitglied, so muss ich sagen. Also es ist natürlich wichtig, dass ein Hund trotzdem Hund sein darf und auch ein artgerechtes Leben führen darf, dass er Hundekontakte braucht, das gehört natürlich auch ganz, ganz klar dazu. Aber für mich ist es wichtig, den Hund schon auch in meinen Familienalltag mit zu integrieren. Das heißt, dass ich natürlich auch den Hund so entsprechend einplane, dass ich das Gefühl habe, der darf dabei sein, der muss nicht irgendwo, es ist ja, so war es ja ganz, ganz früher auch häufig, dass die Hunde irgendwo ausgesperrt waren, dass sie eben nicht im sozialen Familienverbund waren, sondern ja, da irgendwo in der Hütte saßen oder teilweise hat man es auf Bauernhöfen immer noch, dass sie irgendwo in Zwingern sitzen, dass sie an Ketten festgebunden sind, was tierschutzwidrig ist und nicht mehr erlaubt ist, glücklicherweise. Aber da finde ich es sehr, sehr wichtig, dass man einfach schon auch sich im Klaren darüber ist, dass es ein wichtiges Familienmitglied ist, das Zeit braucht, das Verständnis braucht, das Liebe braucht, Fürsorge braucht und ein sehr, sehr empfindsames Lebewesen ist.
Das heißt, der Hund ist, so wie wir Menschen auch, ein hochsoziales Wesen und den sperre ich dann eben nicht weg oder lasse den für 12 Stunden alleine, weil ich arbeiten gehen muss. Dann sollte man sich tatsächlich für den Vertreter mit dem Knöpfchen im Ohr, ich will jetzt hier keine Werbung für Steiftiere machen, aber das wäre dann die echte Alternative zu einem echten Lebewesen. Absolut. Jetzt hattest du vorhin schon mal angesprochen, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen Bezugsquellen. Mhm. Ja, also wenn jemand sagt, ich habe meinen Hund im Internet gefunden, da gibt es ja eine ganz breite Spannweite, weil, ich gebe zu, ich habe auch die Netti im Internet gefunden. Die stand allerdings bei einer Tierschutzorganisation auf der Seite. Ja. Und darüber wurde auch die Vorkontrolle und der ganze Ablauf professionell, hochprofessionell und wirklich wunderbar abgewickelt. Das so viel zum Thema Auslandstierschutz. Also sie ist ein Goldstück. Ja, und so toll, wie das mit ihr gelaufen ist, ist es mit vielen Hunden, die ich vorher aus dem deutschen Tierschutz übernommen und adoptiert habe, bei weitem nicht gelaufen. Das heißt, Internet ist nicht gleich Internet. Woran, wenn ich mich jetzt aber sozusagen für einen Hund interessiere, erkenne ich denn eine, ich nenne es jetzt mal seriöse Bezugsquelle im Internet?
Mhm. Ich glaube, wenn man sagt, ich möchte einen Hund aus dem Auslandstierschutz, es gibt ja sehr, sehr viele wirklich tolle Vereine, die wirklich sich da das zur Aufgabe gemacht haben, Tiere aus Tötungsstationen von der Straße zu retten, die vielleicht verletzt waren, grauenvollen Zustand ausgesetzt worden sind. Und die Tiere dann hier in Deutschland vermitteln. Viele machen es mittlerweile so, dass die über lokale Tierheime und Tierschutzvereine vermitteln, dass die Menschen eben die Möglichkeit haben, den Hund auch auf einer Pflegestelle oder im Tierheim kennenzulernen. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Ich finde es wichtig, dass der Tierschutzverein wirklich eine Vorkontrolle, eine Nachkontrolle macht, dass man sich Zeit nimmt, den Menschen auch kennenzulernen, der dieses Tier adoptieren möchte. Da gibt's viele wichtige Faktoren, einfach die abgeklärt werden sollten. Vielleicht habe ich auch die Möglichkeit, über mein lokales Tierheim rauszufinden, gibt's hier einen Verein, der Tiere aus dem Auslandstierschutz rettet? An wen kann ich mich wenden? Das ist einfach ein wirklich seriöser Verein ist, der auch bei der Veterinärbehörde gemeldet ist, der entsprechende Papiere vorlegen kann. Das finde ich wichtig, aber es gibt natürlich auch die negative Seite. Ja, wenn man gerade sich vorstellt, den illegalen Hundehandel, den ich eben häufig auch nicht auf den ersten Blick erkenne. Es gibt etliche Internetplattformen, auf denen meistens sind es Welpen, angeboten werden. Man kann es auch nicht mehr davon ausmachen, dass die Welpen besonders billig sind. So ist es nicht mehr. Der illegale Hundehandel hat sich sehr, sehr angepasst. Das heißt, es sind Welpen, die zu einem normalen Preis angeboten werden. Ich kann als Laie nicht sehen, es ist jetzt ein Züchter hier aus Deutschland. Stimmt die Geschichte, die da angegeben wird? Ist da wirklich eine Allergie in der Familie? Das kann man sehr, sehr schwer nachvollziehen und auch oft schwer nachvollziehen, wenn man dann in der Situation drin ist, wenn man dann zu der Person fährt, wenn man die Person auf dem Parkplatz trifft, in irgendeiner Wohnung trifft. Stimmt das jetzt, was mir hier erzählt wird? Oder mit wem habe ich es wirklich zu tun? Woher kommt der Hund? Deswegen kann ich nur jedem Menschen raten, wirklich die Finger von Verkaufsplattformen zu lassen. Tiere sind keine Ware. Das heißt, Tiere sollte man nicht übers Internet kaufen, sondern nehmt wirklich die Möglichkeit wahr, über Tierschutzvereine, Tierheime, die Tiere in Ruhe kennenzulernen. Klar, Internet ist da eine gute Möglichkeit, sich zu informieren, vielleicht auch auf den Hund, für den man sich interessiert, so wie es bei dir ja auch war, Anja, den sich rauszusuchen. Aber das Kennenlernen muss dann passieren, und zwar auf eine seriöse Art und Weise. Und wenn es darum geht, mit dem Tier Geld zu verdienen, dann sollten alle Alarmglocken angehen.
Das heißt, das ist ja auch, wenn ich das richtig jetzt in Erinnerung habe, ein Hauptbereich, ein Hauptaufgabengebiet von dir, dieser illegale Welpenhandel, das ist illegal, hört sich so gar nicht so schlimm an. Nein, das ist ja krimineller Welpenhandel. Illegal ist für mich einfach viel zu weich und zu schwammig. Es ist kriminell, dieser Welpenhandel. Und du bist auch im Bereich Rumänien, Tierschutz Rumänien, aktiv. Kannst du uns denn da auch bitte noch etwas zu erzählen?
Mhm. Möchtest du auch zum illegalen Welpenhandel selber noch ein paar Infos? Ja, sehr gern. Das ist ein wichtiges Thema, gerade auch bei mir. Ich kenne es noch aus meiner Tierarztpraxiszeit, wo ich gearbeitet habe, dass man immer wieder Welpen auf dem Tisch hatte, die schwer krank waren, deren Impfausweise nicht zu dem gepasst haben, was man da vor sich hatte. Und das war auch für mich so ein Grund, warum ich gesagt habe, es ist so wichtig, dass ich irgendwie eine Arbeit mache, um das Problem an der Wurzel anzupacken. Und deswegen ist es sicherlich auch eins meiner Kerngebiete, jetzt in meiner täglichen Arbeit illegalen Welpenhandel aufzudecken. Ich bin immer wieder wirklich auch selber vor Ort, treffe mich als Kaufinteressentin dann mit den Händlern, mit den Verkäufern, die echt nicht ohne sind. Also da ist ein sehr, sehr gut strukturiertes Geschäft. Teilweise sind es Familienclans, teilweise sind es wirklich richtige Netzwerke, die da aufgebaut sind, die damit natürlich sehr viel Geld verdienen und die natürlich sich auch durch uns Tierschützer und Tierschützerinnen nicht dieses Geschäft kaputt machen lassen wollen. Das heißt, man muss total vorsichtig sein. Es geht darum, dass man das kleine Lebewesen, das man da irgendwie präsentiert bekommt oder mehrere in einem Wäschekorb, hatte ich auch schon, dass man deren Leben natürlich nicht gefährdet. Das heißt, für mich ist immer klar, ich möchte dann gucken, die Tiere zu sichern, habe immer die Behörden mit im Hintergrund informiert. Die Polizei ist meistens mit im Boot. Die sind dann auch sehr, sehr schnell vor Ort, wenn die dann mein Zeichen bekommen. Und dann geht es darum, diese Händler auf der Straße zu ertappen. Aber natürlich geht es auch darum, die Drahtzieher ranzukriegen, was ganz, ganz schwierig ist, weil eben das illegale Geschäft mit Hundewelpen sehr, sehr gut strukturiert ist. Es sind mafiöse Strukturen, wo es ganz, ganz schwierig auch oftmals ist, an die Hintermänner ranzukommen. Man hat oft die Verkäufer, an die kommt man ran, aber zu wem die gehören, wird dann oftmals sehr, sehr schwer rauszufinden, aber manchmal gelingt es und das ist sehr, sehr gut. Und da bin ich froh über die Arbeit auch der Polizei und der Behörden, die dann oftmals die Fälle eben noch tiefer recherchieren können. Aber da ist unsere wichtige Arbeit auch von Tierschützerinnen und Tierschützern, vor Ort Fälle aufzudecken, weil das eben die Behörden normalerweise nicht machen.
Das heißt, der Bereich illegaler Welpenhandel, es ist keinem Welpen damit geholfen, wenn, ach, der sieht ja so süß aus, ja, dann nehme ich ihn jetzt. Nein, das ist genau der falsche Weg. Das
absolut.
Heißt, da bitte prinzipiell die Finger von lassen. Und wenn ich das jetzt richtig auch in Erinnerung habe, hattest du eingangs gesagt, diese Welpen sind genauso teuer wie Welpen von einem seriösen Züchter. Also das heißt, der Preisunterschied ist nicht mehr das Kaufargument. Ich meine davon ab, dass das sowieso nie ein Kaufargument sein sollte. Der ist es jetzt aber schon gar nicht mehr.
Richtig? Ich glaube, nee, das ist es nicht. Ich glaube, für viele Menschen ist der Grund, dass sie sich für so einen Welpen entscheiden und dann nicht ins Tierheim gehen, dass es so einfach ist. Ich gucke, ich sitze abends vielleicht auf der Couch, gucke, suche nach einem Welpen und dann sehe ich den, schreibe dem, der fragt mich keine Frage, der interessiert sich nicht dafür, wie lebe ich. Lasse ich den Hund den ganzen Tag zu Hause, setze ich den in irgendein dunkles Zimmer, das interessiert diese Menschen nicht. Die wollen mein Geld haben, die übergeben mir irgendein kleines Tierbaby, was häufig viel zu früh von seiner Mama weggenommen worden ist, wo die Mama unter schlimmsten Bedingungen im Ausland meistens leben muss, wo wirklich in Vermehrerstationen in ihren eigenen Fäkalien, wo keine medizinische Versorgung stattfindet, wo die Muttertiere wirklich ausgebeutet werden. Und dann kriege ich so ein kleines Tierbaby, das vielleicht teilweise erst 5-6 Wochen alt ist, hierher, das hat keinen Impfschutz, das hat oftmals einen schlimmen Wurmbefall. Wir haben oftmals mit Krankheiten zu kämpfen, gegen die man eigentlich gut impfen könnte, aber dadurch, dass eben keine medizinische Versorgung stattgefunden hat oder die Tiere auch viel zu jung gewesen wären, ist es so, dass die dann oftmals krank sind, teilweise auch hier versterben nach wenigen Tagen im neuen Zuhause. Und das ist was, wo sich jeder ganz klar drüber im Klaren aussehen sollte, wenn ich einen Hund aus so einer Situation rauskaufe, unterstütze ich nur dieses massive Tierleid und mache mich auch mitschuldig für das, was da passiert. Und das finde ich wichtig. Ich finde es wichtig, dass die Menschen wissen, dass sie ein Teil von der Thematik sind, wenn sie dafür Geld bezahlen.
Das heißt, wenn ich im Tierheim eine ich glaube, das nennt man Selbstauskunft, eine Selbstauskunft ausfülle, geht es überhaupt nicht darum, dass das Tierheim super neugierig ist, sondern die möchten einfach nur wissen, mit wem haben sie es denn da zu tun. Und wenn sie dann noch, nachdem ich es ausgefüllt habe, weitere 20 Fragen haben, ja, dann beantworte ich die bitte, weil es ist zum Wohle des Hundes, den ich adoptieren möchte. Und wenn ich einen Hund bekomme, weil der einfach mal gerade da so nett ist und ich sage, ja, den hätte ich gerne so ungefähr wie, ich nehme jetzt mal die Banane und den Apfel und der nur sagt, ja, nimm mal mit, passt schon, dann sollte ich auf jeden Fall skeptisch werden, richtig?
Absolut, absolut. Es ist ja, ich meine, es ist ja ganz klar, dass jemand, der an einem Lebewesen hängt, dass es den natürlich interessieren sollte, wohin geht denn dieser kleine Hund, wohin geht denn auch ein Hund aus dem Ausland zieht oder ein erwachsener Hund, zu wem zieht der? Und es sollte jedem Menschen natürlich wichtig sein, der so ein Tier vermittelt. Was passiert denn mit dem Tier und was habe ich da für einen Menschen vor mir? Und da ist so eine Selbstauskunft, finde ich, ja, sehr, sehr wichtig, einfach auch als Tierheim einen ersten Eindruck zu bekommen von der Person, die mir gegenübersteht. Und da geht es wirklich nicht darum, eben neugierig zu sein oder rauszufinden, ja, wie viel Geld hat er denn, sondern da geht es darum, einfach zu wissen, passt die Person und passt das, was ich hier vor mir sehe.
Das heißt auch, die hatten wir ja schon angesprochen, die Vorkontrolle, die stattfindet, findet zu gutem, mit gutem Grund statt, weil, ja, ich kann mir vorstellen, oftmals ist das freistehende Einfamilienhaus mit 1500 Quadratmeter Garten, das entpuppt sich dann plötzlich als Mietwohnung im 20. Stock mitten in der Stadt. Das ist der Grund, warum dann da eine Vorkontrolle stattfindet, damit man auch wirklich sieht, stimmen denn die Angaben? Weil mal ganz ehrlich, Papier ist geduldig.
Ja.
Und das ist einfach so. Dann wollen die Leute wissen, aha, hier kommt dieser oder jene Hund hin und es passt auch alles, was gesagt wurde. Das hat nichts mit Neugier zu tun, richtig?
Absolut nicht, sondern es geht wirklich darum zu sehen, auch wie hat man sich vielleicht schon darauf vorbereitet, welche Dinge müssen noch besorgt werden. Ich finde es schön, ich finde es auch, also auch ich, wenn ich selber Vorkontrollen mache bei den Menschen, mache ich auch immer wieder einfach ehrenamtlich, ich finde es schön, mit den Menschen zu sprechen. Da kommen oftmals nochmal ganz neue Fragen auch auf. Im Haus halt dann, Mensch, irgendwie, denkst du, das passt, wenn wir hier den Hundekorb hinstellen? Denkst du, der braucht mehr Rückzugsmöglichkeiten? Man hat viel, viel bessere Möglichkeiten, sich auch nochmal wirklich vor Ort auszutauschen, aufkommende Fragen zu klären und da einfach mit Zeit auch einfach nochmal die Dinge zu klären, die wichtig sind.
Das war jetzt ein super Stichwort, nämlich natürlich soll auch der Adoptierende, also derjenige, der gerne ein Tier adoptieren möchte, Fragen, 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 Fragen. Und wenn Fragen bei der Vorkontrolle dann noch stattfinden, weil man dann vielleicht einfach mal schon so ein bisschen in sich gegangen ist und dann, wie du schon sagtest, ja, wo stelle ich denn vielleicht das Körbchen am besten hin? Oder schau mal, wäre dieses oder jenes hier gut? Oder soll ich den Hund in den Garten lassen? Vielleicht auch die Frage, ist mein Garten hundesicher? Das sind ja alles solche Sachen, die berücksichtigt werden müssen. Und von daher würde es mich persönlich, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Vorkontrolle mache, eher irritieren, wenn man mich gar nichts fragt, weil das ist auch nicht unbedingt richtig. Das heißt, beide Parteien sozusagen, sage ich mal so einfach, sollten alles Mögliche fragen, richtig?
Total, und sich dann auch sicher sein können, dass es passt. Auch als Adoptant will ich wissen, dass es für mich passt, dass ich ein gutes Gefühl habe mit der Person, die da vor mir steht und auch mit der Situation, in die ich mich begebe.
Und jetzt hatten wir ja dieses, ja, ich sag einfach mal, kriminelle Welpen, Welpen produzieren. Es gibt ja noch den anderen Bereich, für den du tätig bist. Das sind ja die Hunde, die Straßenhunde aus Rumänien.
Genau.
Sind das jetzt Hunde, die ihr vor Ort nur in Anführungsstrichen kastriert oder stehen diese Hunde auch zur Adoption frei? Kannst du da auch noch etwas zu sagen? Und wenn die zur Adoption frei stehen, wie würde die Vermittlung denn dann laufen?
Erzähle ich gern was. Wir haben uns dazu entschlossen, ein karitatives Tierschutzprojekt in Rumänien zu starten, weil Rumänien das Land ist mit den meisten heimatlosen Hunden hier in Europa. Deswegen haben wir gesagt, gut, wir wollen dort vor Ort was verändern an der Situation, am Leid der Tiere und das verringern. Und das funktioniert eben nicht durch das Töten, was eben seit vielen, vielen Jahren in Rumänien praktiziert wird und extrem grauenvoll ist, sondern das würde funktionieren, wenn man sich fokussiert darauf, die Tiere, die heimatlos sind, die draußen leben, zu kastrieren. Und dann hätte man innerhalb weniger Jahre da wirklich eine Verbesserung der Situation vor Ort. Wir sehen das gerade auch mit unserem Tierschutzprojekt nicht nur die Kastration ausreicht, sondern wir wissen, dass es wichtig ist. Deswegen haben wir auch gesagt, wir brauchen da drei Säulen. Wichtig ist, dass eine politische Veränderung stattfindet. Das heißt, wir sprechen mit Bürgermeistern, wir setzen uns mit Politikern ein dafür, dass wir einfach einen Wandel hier bekommen, dass Kastrationskonzepte umgesetzt werden, dass entsprechend auch einfach eine Veränderung der Denkweise stattfindet. Und da haben wir auch gesagt, Mensch, irgendwie, warum ist es so wichtig, dass vielleicht auch ein Umdenken bei den Kleinsten passiert, gerade Kinder, Jugendliche. Das sind die Erwachsenen von morgen, die eben mit Mitgefühl und Empathie auch den Tieren gegenüberstehen. Und da haben wir ein Schulprogramm in Rumänien, was wir an vielen Schulen mittlerweile etabliert haben, wo dann Tierschutzunterricht in den Schulen stattfindet. Und die Kinder und Jugendlichen, die tragen das natürlich auch, was sie dort lernen, mit nach Hause und erzählen es ihren Eltern und Großeltern und können so auch schon zu einer Veränderung beitragen, auch wenn die Veränderung sicherlich viele, viele Jahre noch andauert. Wenn ich selber vor Ort bin in Rumänien, dann ist es für mich natürlich klar auch, man sieht extrem viel Tierleid. Wir sehen gerade auch in Tötungsstationen unglaublich viel Trauriges oder auch was einen wirklich emotional auch sehr, sehr mitnimmt. Und da ist klar, dass man natürlich auch versucht, Tieren vor Ort zu helfen, dass wir immer wieder auch die Möglichkeit haben, Tiere zu retten. Wir versuchen vor Ort in Rumänien auch schöne Plätze für die Hunde und Katzen zu finden, denen wir helfen konnten, die wir vielleicht auch teilweise ausgesetzt aufgefunden haben, die wir schwer verwundet aufgefunden haben, die wir aus der Tötungsstation holen konnten. Und wir haben hier in Deutschland einige Partnertierheime, die immer wieder auch Hunde mit aufnehmen. Da stehen wir auch in einem engen Kontakt mit der Tierhilfe Hoffnung, die dir auch vermutlich ein Begriff ist. Und da sieht man auch, wie wichtig es ist, dass einfach Tierschutz Hand in Hand funktioniert. Wir sind im gleichen Landkreis und sind da in einem sehr, sehr guten Austausch auch miteinander, um den Tieren dann so gut es geht auch zu helfen.
Wie kann ich denn jetzt als Hundefreund euch unterstützen oder kann ich euch überhaupt unterstützen? Ich sage jetzt ehrlich, ich habe jetzt zwei ehemalige Notnasen, sind die besten der Welt, ist ja immer so. Die einzigen sind immer die besten der Welt. Das heißt, ein Dritter, den könnte ich nicht aufnehmen. Aber kann man euch denn anders unterstützen, wenn man jetzt sagt, ich habe mich jetzt nach dem Gespräch wirklich nochmal intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Aktuell passt ein Hund nicht in mein Leben. Und dann nur für alle euch da draußen, dann seid ihr keine Versager, sondern dann seid ihr wirklich echte Hundefreunde, wenn ihr diese Entscheidung schweren Herzens trefft, dass aktuell kein Hund zu euch passt. Da ist jeder Hund dankbar. Ja, aber vielleicht kann man trotzdem euch in irgendeiner Art und Weise unterstützen.
Absolut. Tatsächlich, wir sind ja darauf angewiesen, wirklich, dass wir durch Menschen hier Unterstützung bekommen, um unsere Arbeit vor Ort leisten zu können, dass wir unser Team vor Ort anstellen können, dass wir mit einer mobilen Kastrationskampagne unterwegs sein können, Tiere umsonst kostenfrei vor Ort kastrieren, medizinisch versorgen können. Und da ist es natürlich wichtig, das muss man ganz offen und ehrlich sagen, dass wir Spenden bekommen, mit denen wir arbeiten können. Gerade unser Projekt in Rumänien, da fließen die Spenden, die wir themenspezifisch bekommen, auch in das Rumänien-Projekt ein. Da findet man auf unserer Seite ganz viele Infos dazu. Ich glaube, du packst auch noch einen Link dazu hier in den Text, dass man uns einfach wirklich direkt auch mit Geld unterstützen kann, unsere Arbeit vor Ort zu leisten. Wir haben immer wieder Aktionen beispielsweise, wo wir Hundehütten verteilen. Wir unterstützen Menschen in ländlichen Gebieten, die Hunde oftmals unter sehr traurigen Bedingungen halten, weil die Menschen auch arm sind, weil sie eben auch wenig monetäre Möglichkeiten haben, was zu verändern. Und dann sagen wir, okay, klar, wir sehen die Situation, in der du dich befindest, aber wir können deinem Hund helfen, ein bisschen besseres Leben zu führen. Wir tauschen schwere Ketten gegen leichte Laufleinen. Wir bringen Stroh im Winter. Wir bringen eben die Hundehütten raus, bringen Nahrung raus. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das funktioniert natürlich nur dadurch, dass wir Menschen haben, die uns hier auch in Deutschland unterstützen, um die Arbeit vor Ort zu machen.
Jana, das war wirklich ein sehr emotionales Interview für dich. Dass ich mich an dieser Stelle wirklich bedanken möchte. Hast du denn jetzt persönlich noch etwas, was dir auf dem Herzen liegt, was du gerne demjenigen, der uns da draußen zuschaut, derjenigen, die uns zuschaut, einfach noch mit zum Nachdenken als Anregung mitgeben möchtest?
Ich glaube, jeder Mensch, der so ein bisschen das mitnimmt, was wir vorhin schon gesagt haben, einfach die wichtigen Eckpfeiler bedenkt, dann sich vielleicht für einen Hund aus dem Tierschutz entscheidet, der wird eine ganz, ganz wunderbare Freundschaft eingehen über viele, viele Jahre, wird wirklich unglaublich viel Liebe auch zurückbekommen für die Entscheidung. Ich weiß auch, dass es nicht immer alles nur einfach ist mit einem Hund, wenn man zu Hause einen Hund als Familienmitglied hat. Aber das, was ich sagen kann, ist, dass es, ich könnte mir kein Leben ohne Hund mehr vorstellen. Und es ist was ganz, ganz Wundervolles. Deswegen lege ich wirklich den Menschen ans Herz, die sich ausreichend Gedanken gemacht haben, ein Tier aus dem Tierschutz zu adoptieren und niemals zu kaufen.
Liebes, das war ein wunderschönes Schlusswort, für das ich dir von Herzen danke. Vielleicht sehen wir uns nochmal zu einem anderen Thema wieder. Es gibt so viele Themen rund um den Hund und rund um den Tierschutz. Für heute an dieser Stelle mein aller herzliches Dankeschön. Danke. Und ich sage einfach mal, wir sehen uns wieder.
So machen wir es. Bis bald. Tschüss.